Perspektivisch soll es so sein, dass man ein umfassendes Bild hat, dass alle Befunde da sind. Es soll nicht mehr so sein, dass ich meine medizinischen Fachangestellten ans Telefon hängen muss, versucht doch mal bitte den und den Befund ranzukriegen, weil man weiß, da ist eine Untersuchung, die stattgefunden hat, und man hat aber die Berichte noch nicht. Aber wir sind da aktuell noch nicht. Und das finde ich total wichtig, dass wir das alle verstehen miteinander. Wenn man was erwartet und denkt, das muss doch längst funktionieren, und dann ist es nicht so, dann macht es für alle Seiten Frust.
Sagt Dr. Christina Spörer, Inhaberin einer Hausarztpraxis in Niedersachsen, irgendwo zwischen Hamburg und Lüneburg, im Bundesvorstand des Hausärzteverbands und dort auch in der AG Digitalisierung zur digitalen Patientenakte.
Stethoskop. Der VDK Gesundheitspodcast.
Die elektronische Patientenakte, kurz EPA, die ist heute unser Thema im Stethoskop in unserem Gesundheitspodcast. Über 20 Jahre wird darüber schon diskutiert. Jetzt soll sie eigentlich angeblich kommen. Wir sind gespannt und wollen uns mit der Frage beschäftigen, ja, kann man denn da eigentlich guten Gewissens zustimmen? Bringt das für uns als Patienten einen Nutzen oder bringt uns das auch angesichts der Datenschutzrisiken, die da gerade in den letzten Tagen nochmal durch die Presse gegangen sind, möglicherweise mehr Nachteile? Das wollen wir auseinanderfisseln. Frau Dr. Spörer, freue mich, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Springborn. Ich freue mich.
Ich will mal ganz kurz ein bisschen ins Geschichtsbuch schauen. Das könnte ja fast in der Kategorie Never Ending Story landen. Das GKV-Modernisierungsgesetz, das ist im November 2003 beschlossen worden. Im Prinzip kann man sagen, das war so eine Art Startschuss für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Da kam die elektronische Gesundheitskarte und alle haben auch davon geträumt, da kann man dann auch die Daten austauschen. Wurde nichts. Im Dezember 2015 kam dann das E-Health-Gesetz und da ist offiziell die Einführung der elektronischen Patientenakte beschlossen worden. Das ist jetzt mal schlappe 10 Jahre her. Und das andere sind schon über 20 Jahre her. Weil dann immer noch nichts voranging, hat die damalige Große Koalition 2018 in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass bis 2021 jetzt endgültig alles laufen soll. Ja, ist auch 4 Jahre her. Nun sind wir 2025 und seit Januar gibt es in ausgewählten Regionen, nämlich in Hamburg, in Franken und in Teilen von NRW, sozusagen einen Testballon. Und ab Mitte Februar, also jetzt, wo wir diesen Podcast aufzeichnen und senden, quasi jetzt sollte es eigentlich bundesweit losgehen. Aber dann gab es Probleme mit dem Datenschutz und es wird sich wahrscheinlich alles wieder verzögern. Frau Dr. Spörer, wenn diese elektronische Patientenakte denn jetzt tatsächlich mal kommt, was wird die denn dann können?
Ja, da sind tatsächlich auch nochmal große Differenzen von dem, was angekündigt wird und das, was tatsächlich dann aktuell überhaupt möglich ist. Ich finde, Ihr schöner Abriss von der Geschichte der EPA ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie die Digitalisierung bei uns im Gesundheitswesen ankommt. Und das haben wir durchaus in anderen Projekten auch erlebt. Auch das E-Rezept hat eine lange Vorgeschichte, bis es endlich irgendwann in der Versorgung angekommen ist. Wenn man sich jetzt die EPA betrachtet, gibt es eine wunderschöne Tagesschau-Sendung, die ungefähr 20 Jahre alt ist, die pünktlich zu diesem 2003 eingeführten EGK-Gesetz fast 1:1 hätte jetzt gesendet werden können, wenn man die Optik ein bisschen angepasst hätte, aber die Aussagen sind sehr ähnlich wie heute. Also wir sehen, und das sehen wir gerade sehr extrem auch in den Testregionen, dass es nach wie vor vieles zu tun gibt, bevor die EPA wirklich in der Versorgung ankommen kann und dann irgendwann die großen Ideen, die angekündigt sind, wirklich erfüllen kann. Die großen Ideen, die versprochen werden, ist, dass Versorgung besser werden soll, weil Befunde vorliegen sollen, weil man besser Interaktionen von Medikamenten anschauen können soll, dass es einfacher werden soll, dass Ärzte Zeit sparen, dass es leichter ist, ein vollständiges, umfassendes Bild von einer Gesundheitsgeschichte eines Menschen zu bekommen. Das sind die großen Versprechungen, mit denen die EPA gestartet ist. Und davon ich finde das als Zielbild nach wie vor ein sehr schönes Bild, aber man muss tatsächlich jetzt für die Realität riesengroße Abstriche machen. Und was ich total wichtig finde, ist gerade jetzt am Anfang, um nicht noch mehr Frustration auszulösen als die, die Sie über die Geschichte ja schon berichtet haben, dass sich dieses Projekt immer wieder verzögert, wirklich mal überlegen, was sind denn die Grundfunktionalitäten, mit denen die EPA jetzt starten soll. Das ist angekündigt, dass sich eine Medikationsliste aufbauen soll aus den E-Rezepten, also die Medikamente, die aktuell elektronisch rezeptiert werden sollen, sich als Liste so nach und nach aufbauen, dass man dann anfangen kann, eine Art Historie der Verordnungen einzusehen, wo man sehen kann, was ist aufgeschrieben worden. Und manchmal gibt es ja auch Wechsel an der Apotheke, das kennt man ja, da ist irgendwie ein Präparat aufgeschrieben, das ist nicht vorrätig, da wird ein anderes ausgegeben oder ein anderer Hersteller ist in den Rabattverträgen drin, dass man das nachvollziehen kann. Das ist eine Sache, die jetzt angekündigt worden ist. Und es soll losgehen, dass Befunde bzw. Berichte aus Behandlungen als Dokumente, als PDF-Dokumente eingestellt werden sollen.
Also eigentlich kann man sagen, eine umfassende Dokumentation dessen, was die Geschichte dieses Patienten betrifft. Das klingt doch eigentlich erstmal nach einer guten und vernünftigen Sache.
Ja, perspektivisch ja. Punkt ist, wir fangen jetzt noch nicht an. Also ich würde sagen, zwar ist offiziell der Startpunkt für die Modellregionen gegeben, aber bis das wirklich bundesweit kommt, gehe ich persönlich davon aus, dass sich das verzögern wird. Und ich hoffe, dass die Verantwortlichen so verantwortlich damit umgehen, dass sie das auch jetzt nicht noch mehr in die Fläche rollen, bevor sie nicht die von Ihnen angesprochenen Probleme behoben haben. Perspektivisch soll es so sein, dass man ein umfassendes Bild hat, dass alle Befunde da sind. Wir kennen das aus der Versorgung. Manche Patienten sind ja jetzt auch schon sehr bemüht und das macht häufig das Arbeiten auch leichter, selber ihre Befunde noch beisammen zu halten, damit man sie mitbringen kann. Das soll die EPA perspektivisch abnehmen. Das soll in Zukunft vorrätig sein, das soll einfacher sein. Es soll nicht mehr so sein, dass ich meine medizinischen Fachangestellten ans Telefon hängen muss, versuch doch mal bitte den und den Befund ranzukriegen, weil man weiß, da ist eine Untersuchung, die stattgefunden hat und man hat aber die Berichte noch nicht. Aber wir sind da aktuell noch nicht. Und das finde ich total wichtig, dass wir das alle verstehen miteinander. Wenn man was erwartet und denkt, das muss doch längst funktionieren, und dann ist es nicht so, dann macht das für alle Seiten Frust.
Sie haben ja in dieser Arbeitsgemeinschaft Digitalisierung mitgearbeitet. Also ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen, was da passiert, wenn das Ganze vorangetrieben wird. Viele andere Länder um uns herum haben längst so etwas. Teilweise schon seit 10 Jahren. Das funktioniert dort super und hat auch beste Ergebnisse. Warum kommt das eigentlich nach Ihrem Eindruck bei uns nicht in die Gänge? Wer bremst da?
Wir sind grundsätzlich sehr anders aufgebaut als viele Länder um uns herum. Und wir haben ein grundlegend anderes Verständnis, was Datenschutz und Datenvorratshaltung und Ähnliches angeht. Und ich finde, das muss man berücksichtigen in all den Projekten, die als konträre Beispiele herangezogen werden. Wenn man sich die baltischen Staaten anguckt zum Beispiel, die haben ein unheimlich digital und wunderbar funktionierendes Gesundheitssystem, wo Daten sehr zentral abgelegt werden. Das ist grundsätzlich anders aufgebaut als bei uns und das macht es, glaube ich, komplexer. Und dann, ich glaube, das kennen wir alle Deutsche, wir sind auch gut da drin, Projekte nochmal neu aufzusetzen und sagen wir nicht, die einfachste Variante zu wählen. Ich denke an, was weiß ich, die Maut der Straßen, die uns auch viele Jahre begleitet hat, obwohl es woanders funktionierende Systeme gab. Also da gibt es, ich würde sagen, einen Teil, der in unserer kulturellen Geschichte vielleicht bedingt ist, der Dinge komplizierter macht. Und dann auch aber einfach die Frage, wie ist unser Gesundheitssystem aufgebaut, wie funktionieren wir? Und es ist aktuell einfach so, dass in den Praxen ganz, ganz viele verschiedene Systeme genutzt werden, um Dokumentationen vorzuhalten. Und das macht es komplexer. Und aus diesem System müssen wir rauskommen. Und dann würde ich tatsächlich sagen, nach meinem Eindruck ist auch viele Jahre nicht gut verstanden worden, was das für Fortschritte bedeuten kann und was man gewinnen kann. Und da ist jetzt ein anderer Wind drin. Man erlebt, wenn man mit den Akteuren spricht, dass viele Seiten sehr bemüht sind, das Projekt jetzt ins Laufen zu bringen. Aber allein durch diese Zeitverzögerung, die Sie berichten, ist es ja durchaus auch so, dass dazu kommt, dass Entscheidungen, die gefällt wurden, vielleicht jetzt anders gefällt werden würden. So. Also wir arbeiten mit einem Produkt, was vor vielen, vielen Jahren von der Grundidee geboren wurde. Und jetzt sind die Anforderungen, glaube ich, einfach auch schon ein bisschen anders. Es sind neue Wünsche entstanden. Die Idee einfach, es ist ja damals entschieden worden, dass der Patient die Hoheit oder Patientin die Hoheit über die Akte hat und Daten einstellen und löschen kann. Das ist damals eine Grundsatzentscheidung gewesen. Und das ist wie so eine Art, dass der Patient seine Daten gut verwalten kann. Konzept gebaut worden und jetzt sind ganz andere Wünsche herangetragen worden. Wir haben gesagt, boah, wir freuen uns total und es macht uns das Leben viel, viel einfacher, wenn wir miteinander einfacher Daten oder Befunde austauschen können. Ich glaube, jede Praxis kennt dieses Frustrationsmoment und auch Patienten und Patientinnen. Man sitzt da und hat seinen Termin, hat lange darauf gewartet und der Befund ist nicht da in der Sprechstunde. Das sind, glaube ich, Erlebnisse, die wir alle kennen. Und die Hoffnung ist ja schon, dass das jetzt weniger wird, wenn denn die EPA irgendwann mal wirklich in der Versorgung angekommen ist, dass man wirklich zuverlässig die Befunde dann auch vorliegen hat, die erhoben sind, von denen man ja weiß, dass sie irgendwo in diesem Gesundheitswesen vorhanden sind.
Da müssen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Aber ich will nochmal kurz auf den Punkt, wer da gebremst hat. Ich habe das Thema ja auch in diesen 20 Jahren, seit es diskutiert wird, verfolgt. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass auch aus Ihrer Zunft ganz viele da auf der Bremse gestanden haben und teilweise auch mit dem Thema Datenschutz, das Sie sehr in den Vordergrund gestellt haben, versucht haben, die Patienten zu instrumentalisieren, dass die Patienten das ablehnen, obwohl es eigentlich der Doktor gar nicht haben wollte. Liege ich da richtig mit dieser Vermutung? Gab es da diese Widerstände wirklich in dieser Größenordnung?
Das ist ja, also sagen wir so, ich bin selber noch nicht so wahnsinnig lange in der Berufspolitik und ich erlebe schon, dass man auf Strukturen stößt, die sicher nicht immer die Speerspitze der Innovationsfreudigkeit waren, wo man sich schon fragt, okay, sind da Projekte immer vorangetrieben worden? Und es ist eine sehr große Veränderung des Denkens. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es Vorbehalte gibt, auch oder gab in der Ärzteschaft, mit der Frage, wie funktioniert denn das? Wir erleben ja durchaus auch etwas, was ich sehr begrüße, aber was man ja einfach auch geschichtlich jetzt betrachten muss, dass wir kommen von einer Entwicklung, dass früher, sag mal, das Wort des Arztes Gesetz war, das wurde auf jeden Fall umgesetzt, da wurde nichts in Frage gestellt. Das ist ja, weiß nicht, wir kennen ja diese Begriffe noch, Gottheiten in Weiß oder sowas, oder schon, man kennt auch Schifffahrtsvisiten, wo die Leute über den Flur fliegen.
Bei manchen ist es nur ein Halbgott, aber immerhin, ne? Ist auch was.
Ja, genau, also das ist sozusagen aus der Zeit kommen, von damals sozusagen, so hat Gesundheitsversorgung früher funktioniert, da sind wir weg von, wir haben jetzt viel mehr deutlich informiertere Patienten, ein stärkeres Miteinander. Es gibt viele Ansätze, die dahin gehen, dass man gemeinsam Entscheidungen fällen soll, dass es auf informierter Grundlage Entscheidungen gefällt werden sollen. Und das ist ja eine große Entwicklung auch in der Art des Umgangs miteinander und der Frage, wie ist die Beziehung zwischen Arzt, Ärztin und Patient, Patientin und wie funktioniert man miteinander. Und ich würde vermuten, dass ein Teil dieser Historie auch damit reinspielt, dass solche Projekte nicht so unterstützt wurden, weil man den Wert vielleicht nicht so erkannt hat. Aber da würde ich nach meiner Wahrnehmung tatsächlich sagen, wenn man jetzt mit den Akteuren zu tun hat, hat sich da vieles geändert.
Sie haben gesagt, der Patient soll die Hoheit darüber haben. Das ist, glaube ich, auch eine recht deutsche Einstellung. In den anderen Patientenakten in anderen Ländern hat der Doktor die Hoheit darüber, damit er auch eine vollständige Information hat. Ich stelle mir das jetzt gerade mal vor. Da kommt der Patient und überlegt, nee, da möchte ich eigentlich nicht, dass mein Doktor das weiß. Das ist mir unangenehm. Das ist mir vielleicht peinlich. Das möchte ich auch nicht, dass die Apotheke das weiß. Der streicht die Hälfte aus dieser Akte einfach wieder raus. Dann haben Sie aber doch eigentlich gar nicht das, was Sie brauchen. Also kann diese Akte überhaupt ihren Sinn erfüllen, wenn der Patient darüber die Hoheit hat?
Tja, das ist eine gute Frage und das ist einer der vielen Kritikpunkte, die in der Ärzteschaft immer wieder geäußert werden, dass wenn Daten und Dokumente komplett wieder gelöscht werden können und man noch nicht mal sehen kann, dass was gelöscht wurde, dass das natürlich das viel, viel schwieriger macht, eine gute Versorgung zu machen. Das ist eine der Grundsatzentscheidungen, die ganz am Anfang der Entwicklung der EPA gefallen sind, dass das so sein soll. Jetzt können wir natürlich sagen, wir stoppen das Ganze und bauen das komplett nochmal neu, was ja durchaus auch immer mal wieder gefordert wird, muss man ehrlicherweise sagen. Aber man könnte ja auch sagen, okay, wir versuchen mal in ein Miteinander zu kommen. Ich glaube, dass ich als Patient, Patientin am ehesten von dieser Akte perspektivisch profitieren werde, wenn ich nicht lauter Dokumente rausnehme, sondern versuche, gemeinsam im Gespräch dieses umfassende Bild zu ermöglichen. Denn wir erleben immer wieder, dass die Frage von welche Erkrankungen haben Bedeutung, wo gibt es Verknüpfungen, was könnte zusammenhängen, welche Symptome könnten vielleicht noch relevant sein, ja durchaus steuern kann, nach welchen Erkrankungen man weiter sucht. Also um ein möglichst umfassendes Bild zu haben, ermöglicht mir ja von ärztlicher Seite eine möglichst gute Behandlung und Diagnosestellung und gerade auch im Hinblick der neueren Entwicklung auch eine gemeinsame Entscheidung darüber, in welche Richtung man gehen möchte.
Bei der Gelegenheit der Tipp, vielleicht auch mal in die Dezember-Ausgabe unseres Podcasts reinzuhören. Da waren wir mit Dr. Konrad Schwarzkopf im OP. Der ist Anästhesist und hat dort was über Narkose erklärt in der November- und der Dezember-Ausgabe und unter anderem was darüber erzählt, was mit Leuten passieren kann, die bestimmte Dinge, die sie dem Anästhesisten nicht gerne erzählen, verheimlichen. Könnte der die in der Akte lesen? Wäre das eine gute Sache. Hörempfehlung, einfach mal reinhören, damit man so ein bisschen Hintergrundwissen hat. Aber umgekehrt kann ich mir natürlich auch ein Problem vorstellen. Also wenn jetzt jemand bestimmte psychische Erkrankungen hat, die man ihm vielleicht auch gar nicht so an den Kopf knallen kann, ohne dass er ein Problem damit hat. Und dann liest der das plötzlich in der Akte, weil es da drin steht. Das ist ja auch eine Schwierigkeit. Wie würden Sie denn mit sowas umgehen?
Also ich versuche mit meinen Patientinnen und Patienten möglichst offen gemeinsam zu besprechen, was auf dem Tisch liegt. So. Mhm. Und ich finde, so soll Gesundheitsversorgung eigentlich auch funktionieren. Das wird immer Ausnahmesituationen geben, wo es bestimmte Gründe geben kann, wo vielleicht eine völlig offene Kommunikation nicht gewünscht ist. Aber meine Erfahrung ist schon, dass man viele Dinge im Gespräch gut klären kann. Die Frage, die also ein bisschen da dran hängt, ist, und das sehen wir auch bei, sagen wir mal, noch gar nicht mal so heiklen Sachen, die Sorge, die dann hochkommt, kann ein Mensch mit seinen Befunden umgehen, ja oder nicht, und mit seinen Erkrankungen umgehen, ja oder nicht. Auch da würde ich sagen, ist ja ein Wandel drin. Von der Idee her, ich darf Menschen das nicht erzählen, würde ich sagen, war früher auch deutlich ausgeprägt, der Frage Krebserkrankung, Ähnliches. Wenn man sich entscheidet, dass ein Patient, Patientin seine Akte selber verwaltet, dann muss ich auch davon ausgehen, dass er es zumutbar ist, dass er seine eigenen Erkrankungen kennt und seine eigenen Befunde und Berichte erkennt. Also nach meinem Verständnis, sonst macht
kennt,
das ja gar
heißt aber nicht unbedingt versteht. Denn das Arztchinesisch, das da drin steht, ist ja jetzt nicht unbedingt das, was, wenn man nicht Medizin studiert hat, besonders verständlich ist.
Absolut. Und das sind ja durchaus auch Forderungen, die aber jetzt auch ja relativ neu sind, dass es Übersetzungshilfen gibt, was bedeutet denn welcher Begriff. Und ich finde das total wichtig, miteinander im Gespräch zu sein, weil es durchaus ja auch Begriffe gibt, die medizinischen Fachchinesisch benutzt werden und die aber ich sag mal, Laienverständnis plötzlich dramatisch sind. Ich weiß nicht, ich sag nur den Begriff Tumor, der große Krebsangst auslöst, aber medizinisch gar nicht unbedingt ein Krebs ist. Also wo man, wenn man das weiß, das ja sehr gut entkräften und gemeinsam besprechen kann, aber wenn es einfach nur so reingeht. Ich glaube, wir werden auf beiden Seiten Lernprozesse brauchen. Was bedeutet das, wenn da noch mehr Transparenz reinkommt? Aber die Akte ist jetzt ja aktuell auch so angelegt, dass ich gar nicht unbedingt als Patientin mich mit allen Befunden auseinandersetzen muss. Also ich habe ja durchaus auch die Chance, sie einfach nutzen zu lassen, also den Benefit davon zu haben, perspektivisch, dass Befunde vorliegen, dass meine Behandler, Behandlerinnen Zugriff haben, ohne dass ich alles einzeln kontrollieren muss. Das finde ich muss auch ganz wichtig. Man muss sich nicht bis ins Letzte damit auseinandersetzen. Das will ja auch nicht jeder von uns Gesundheitsversorgungsforscher werden, privat noch. Aber ich erlebe schon gerade Menschen mit chronischen Erkrankungen, die wissen oft sehr genau und sehr viel über sich und ihre Erkrankungen und durchaus auch, welche Therapien gut funktioniert haben und welche nicht. Man erlebt ja einiges. So. Und das ist natürlich sehr wertvolles Wissen. Und das gemeinsam dann zu klären, ist sicher gut.
Ich habe von Ärzten auch die Kritik gehört, dass die Daten dort einfach mehr oder weniger unsystematisch reingeknallt würden in diese künftige, wenn sie denn mal kommt, Patientenakte und dass man da nicht gezielt nach Sachen recherchieren kann. Also bei Google kann ich ja relativ gezielt oder wenn ich dann sogar künstliche Intelligenz einsetze, kann ich im Internet relativ gezielt nach den Sachen suchen, die ich tatsächlich wissen will und muss mich nicht erschlagen lassen von der unglaublichen Menge an Daten, die da auf einen hereinkommt. Ja. Ist das richtig? Teilen Sie diese Kritik?
Ja, definitiv. Also mit dem Format, wie es jetzt begonnen wird, werden wir überwiegend PDF-Dokumente haben. Und die Frage, wie gut in dem PDF oder mit dem PDF-Dokument oder man was wiederfinden kann, ist aktuell die Frage, wie gut werden die mit sogenannten Metadaten versehen. Also wenn man Dokumente einstellt, muss man bestimmte Kategorien belegen. Und das sind die Kategorien, die nachher angezeigt werden. Und wenn diese Kategorien nicht sinnvoll ausgewählt werden und ich davon ausgehe, dass die Akte irgendwann mal voller ist, am Anfang bei 3 Dokumenten mag das egal sein, aber wenn ich von 100 Dokumenten ausgehe, dann hat das ja schon eine Relevanz, dann ist das natürlich für mich irgendwann nicht mehr leistbar, im Versorgungsalltag zu gucken, ist es jetzt das Dokument oder das oder das? Eine der zentralen Forderungen unseres Verbandes ist deshalb, dass wir eine Volltextsuche brauchen. Das, was ich bei mir im Praxisverwaltungssystem jetzt schon habe, ich habe die Patientenakte, meine Akte auf, sozusagen, wo meine Dokumentationen drin sind. Ich kann einfach in Such, also ich, was weiß ich, kann nach Rückenschmerzen suchen und einfach gucken, welche Anlässe, Beratungsanlässe gab es, wo das Thema schon mal dran war, und man kann dann gucken, okay, was war damals. So funktionieren moderne Systeme. Das wären echte Mehrwerte. Und der andere Punkt, den wir auch ganz klar kritisiert haben und fordern, ist, dass wir strukturierte Daten brauchen. Labordaten sind so ein Beispiel dafür. Es werden an vielen verschiedenen Stellen Blutwerte erhoben. Und aktuell ist es so, dass ich diese Werte nur als PDF einstellen kann. Ich aber umgekehrt in meinem Praxisalltag, wir sind mit unserem Labor so vernetzt, dass wir die digital übertragen bekommen und die Werte dann in unserer Akte haben. Und natürlich wünsche ich mir, dass, wenn ich mir vorstelle, in der EPA gibt es ganz viele Blutwerte nicht, dass ich dann lauter PDF-Dokumente habe, die ich irgendwie vergleichen muss, sondern dass ich die Labordaten in meinen Labordatensatz reinziehen kann und dann wie eine Darstellung habe und dann zwar sehe, das ist ein Fremdlabor, das ist nicht bei uns gemacht, aber sehen kann, okay, was weiß ich, Entzündungswertverläufe aus dem Krankenhaus, wie sind die gekommen, wo sind wir jetzt?
Kann eigentlich man das müsste so sich daraus so eine historische Kurve generieren lassen, ja, wo man quasi eine Veränderung auch sehen kann.
Genau, das wäre das, was man sich wünschen würde. Und ich finde, gerade in so einem Beispiel kann man sich gut vorstellen, was theoretisch denkbar wäre, was wünschenswert wäre, wo wir hinkommen müssen und was wir durchaus ja in anderen Ländern auch erleben, auch in den skandinavischen Ländern, wo viel mehr mit einer Akte gearbeitet wird. Aber die kommen halt auch aus einem ganz anderen System. Aber da wäre es möglich, dass man solche Verläufe miteinander guckt, dass man auch als Hausärztin, Hausarzt, wenn Menschen im Krankenhaus sind, noch Hinweise geben kann, wenn man sagt, okay, Mensch, guck doch mal da nochmal.
Haben Sie denn das Gefühl, wenn Sie in dieser Arbeitsgemeinschaft Digitalisierung mitarbeiten, dass die Wünsche, die Sie aus ärztlicher Sicht und als Hausärztin sind Sie ja auch ganz nah am Patienten dran und im Zweifel dann auch aus Patientensicht da einbringen, dass die gehört werden? Oder ist das alles nur so ein bisschen, naja, wir machen mal Runde, wir machen mal einen schönen Arbeitskreis und hinterher machen wir doch, was wir wollen?
Na, ich muss, glaube ich, ein bisschen nochmal klarstellen, wir haben eine Arbeitsgruppe bei uns innerverbandlich, wo wir uns mit vielen Themen auseinandersetzen. Und da ist natürlich ein reger Austausch, aber wir sind nicht dauerhaft in engen Arbeitsaustauschrunden mit anderen, mit Gematik, die ja zum Beispiel verantwortlich ist für die EPA. Da gibt es immer mal wieder Formate, Workshop-Formate.
Gematik kurz eingeworfen, das ist die Gesellschaft, die quasi diese technische Infrastruktur für die Akte schafft. Nur weil den Begriff vielleicht viele nicht kennen.
Ja, das ist gut. Gut, dass Sie das sagen. Das fällt einem immer nicht auf, wenn man sich zu lange in Zusammenhängen aufhält. Genau.
Also die hören nicht auf Sie.
Nicht so gut. Wie wir uns das wünschen würden. Nee, genau. Und also was sehr zu merken war, die Frage, was entwerfe ich für ein Visionsbild, wo möchte ich hin? Das ist etwas, was relativ viel vorangetrieben wurde, was ja auch durchaus wichtig ist, weil wir ja schon noch gesehen haben, dass viele Prozesse sehr langsam sind und gut entwickelt werden müssen. Aber dann auch ganz konkret zu schauen, wie komme ich denn in die Umsetzung? Und was bei uns in der Versorgung ja ein Riesenproblem ist, ist die Frage, kann ich das nutzen? Also so ganz konkrete Fragen. Wenn ich ein Dokument in die elektronische Patientenakte stellen soll, dauert das 5 Minuten, bis ich das machen kann? Oder kann ich das mit einem Klick nebenbei machen? Mein Computersystem arbeitet weiter, das lädt irgendwie ein paar Sekunden hoch und gut ist. Das sind Sachen, die klingen so, nach dem Motto, nun stellt man sich mal nicht so an, aber wenn man das in die Masse hochrechnet, wenn man schaut, wie viele Menschen in Praxen versorgt werden, mit wie vielen Akten man zu tun hat, dann sind zum Beispiel Ladezeiten ein Problem, die wir es riesig sehen. Das Gleiche ist, wie gut ist es eingebunden in mein Praxisverwaltungssystem? Kann ich das, sag mal, intuitiv mitnutzen oder muss ich ganz kompliziert irgendwie noch an 20 Stellen klicken und dann nochmal hier was machen und da nochmal suchen? Und dann haben wir ja schon besprochen, die Dokumente sind dann auch nur aufgelistet erstmal, ich muss dann auch da nochmal suchen. Je schwieriger das wird, das zu nutzen, desto weniger Nutzen kann es entfalten.
Also um es mal ganz plastisch zu machen, wenn Sie 5 Minuten Zeit für einen Patienten eingeplant haben und Sie brauchen nur 5 Minuten, bis Sie dessen Daten geladen haben, dann sind das schon mal, hat sich die Zeit schon mal verdoppelt. Und das würde im Endeffekt bedeuten, ja, es gibt halt nur noch halb so viele Termine, ne?
Ja, oder ich entscheide mich am Anfang, ich behandle den Menschen, der vor mir sitzt, oder seine Akte. Also auch das ist ja so ein bisschen, aber man kann es halt nur einmal nutzen. Und das sind total wichtige Punkte und ich hoffe sehr, dass neben den ganzen Datenschutzbedenken, die jetzt nochmal hochgekommen sind, die jetzt bearbeitet werden, dass das trotzdem in den Modellregionen mit getestet wird. Wie nutzbar ist das Ganze denn? Also kann ich das im Alltag in dem Tempo so einsetzen, wie wir das wirklich brauchen?
Also wenn Sie sagen, die Daten werden geladen oder auch hochgeladen, dann heißt das, die liegen irgendwo auf einem fremden Server. Die sind also nicht auf der Karte, die der Patient mit in die Praxis bringt, sondern die liegen irgendwo zentral. Wer kann denn da drauf gucken?
Also, wenn es so läuft, wie es laufen soll, der Patient und die Stellen, die er mit seiner Karte befähigt. So ist es gedacht.
Die er mit seiner Karte befähigt, heißt, genau, der muss bei Ihnen Moment noch einen PIN eingeben oder wie muss man sich das vorstellen? Wie kompliziert ist denn das für den Patienten, Ihnen Zugriff auf seine Akte zu geben?
Also seit diesem Jahr ist die Architektur so umgepasst, dass es reicht, wenn er mir die Karte steckt. Dann bekomme ich 90 Tage Zugriff auf die Dokumente. Das heißt, in dem Moment, wo man als Patient, Patientin in einer Praxis ist, seine Karte steckt und damit ja auch nachweist, dass man noch versichert ist, dass man ist, wer man ist, wird der Zugriff erteilt, es sei denn, man widerspricht. Und dann gilt dieser für 90 Tage.
Also heißt, wenn ich auf der Straße umfalle und der Rettungsdienst fährt mich ins Krankenhaus und ich habe meine Karte nicht dabei, blöd gelaufen, dann können die da auch nicht gucken, was ich vorher für Vorerkrankungen hatte.
Genau. Ja, muss man sagen, ist aktuell so. Es sei denn, und das gibt es aber jetzt theoretisch auch schon, wird aber auch wenig genutzt, weil es sehr kompliziert gebaut ist mal wieder. Es gibt die Möglichkeit oder gab die Möglichkeit, einen gewissen Satz an Daten auf der Karte auch zu speichern. Mhm. Aber da ist auch die Frage, wie lässt sich das jetzt in die, ich sag mal, EPA-Welt übertragen, also in die elektronische Patientenaktenwelt. Aber das ist ein Szenario, was noch nicht gut abgebildet ist. Und ich glaube, es ist auch ein gutes Beispiel dafür. Wir haben im Moment ganz, ganz unterschiedliche Ansprüche, die wir stellen. Die eine Frage ist, wie kann ich in einer Notfallversorgung sicherstellen, dass relevante Befunde, die für eine Notfallversorgung da sind, dann auch wirklich vor Ort vorhanden sind und dass man Zugriff drauf hat? Wie kann ich gleichzeitig sicherstellen, dass das nicht bedeutet, dass jeder Hans und Franz Zugriff auf die Daten hat, weil das ist selbstverständlich nicht gewollt. Aber umgekehrt, wie kann ich es sicherstellen in einer Versorgungssituation, einer chronischen Erkrankung, dass Befunde an verschiedensten Stellen sinnvoll genutzt werden können und in die Behandlung einfließen können. Da sind ja total unterschiedliche Szenarien und dann hat ja auch noch ein Thema sehr viel Fahrt gewonnen, das ist vom BMG auch noch mit reingeguckt worden, die Frage der Forschung. Also eine Hoffnung der Bundesregierung ist ja schon auch, dass wenn der Zugriff weiter erteilt wird durch die Menschen, dass dann auch Forschung anonymisiert auf Daten betrieben werden kann, weil das, was wir auch nicht können im Vergleich zu anderen europäischen Nachbarn, ist, wir haben wenig Einblicke in das, was in ambulanter Versorgung passiert. Wir haben da wenig Daten zu. Und die Vorstellung ist auch da, und das ist ja ein völlig anderes Szenario und wieder ein eigentlich völlig andere Ansprüche an diese Akte, dass die Akte dabei helfen soll.
Das hat man in der Corona-Pandemie, glaube ich, ganz gut gesehen, wenn man nach Israel geschaut hat. Die haben dort auf den Knopf gedrückt und hatten Datensammlungen von Dingen, die wir bis heute nicht wissen, was da passiert ist, einfach weil das alles miteinander vernetzt ist und gespeichert ist. Aber natürlich um den Preis, dass die einzige Krankenversicherung, die es dort gibt, auch alles über den Patienten weiß.
Ja. Und das ist genau, glaube ich, einer der Punkte, den wir da sehen. Wir haben in manchen Ländern gibt es da nur eine Krankenversicherung. Oder es gibt nur ein Gesundheitsversorgungssystem, was mit einem Computersystem arbeitet. Und all das haben wir halt in Deutschland nicht. Wir haben halt dieses Kleinteilige. Und ich glaube auch, dass in so einem Hinblick dann einfach Dinge komplizierter macht. Aber ich glaube durchaus auch, dass es an vielen Stellen der Versorgung gut macht. Also wir sehen ja auch viele Versorgungsprozesse, die gut funktionieren bei uns.
Also ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass das an sich eine sinnvolle Sache ist, wenn es gut und vernünftig gemacht ist und absolut im Sinne des Patienten, weil der ja häufig auch Sachen nicht weiß. Ne? Also der sagt, ja, ich nehme diese blaue Pille. Das könnte Adumbran sein, um abends ins Bettchen zu gehen. Das könnte aber auch was anderes sein, um abends ins Bettchen zu gehen. Ne? Mit völlig unterschiedlichen Auswirkungen. Wenn das der Arzt weiß, ist das für ihn ja erstmal sehr wichtig. Wenn der Austausch von Befunden klappt, ist das erstmal sehr wichtig. Also eigentlich müsste man unterm Strich sagen, super Sache. Und ich glaube, wenn ich Sie vor 2 Monaten gefragt hätte, was mache ich denn jetzt als Patient, wenn das Schreiben von der Krankenkasse kommt, ja sagen oder widersprechen, hätten Sie gesagt, ja sagen. Jetzt haben wir ein Datenschutzproblem plötzlich, weil der Chaos Computer Club gezeigt hat, oh, ist alles gar nicht so sicher, wie wir gedacht haben. Wie würden Sie es denn im Moment einschätzen? Was machen Sie denn? Sie sind wahrscheinlich als Ärztin privat versichert, da stellt sich die Frage.
Bin ich tatsächlich nicht, weil ich das gesetzliche Gesundheitsversorgungssystem total wertvoll finde und auch für unser soziales Gefüge total wichtig.
Ja, dann kann ich Sie ja direkt fragen. Haben Sie widersprochen oder haben Sie zugestimmt?
Nein, ich habe tatsächlich nicht widersprochen. Zustimmen muss man ja mittlerweile nicht mehr. Ich habe mir diese Frage mehrfach gestellt, auch jetzt nochmal, weil ich ja wusste, dass wir uns nochmal austauschen wollen. Ich finde das total schwierig aktuell. Ich bin erschrocken darüber, dass es trotz dieser wahnsinnig langen Vorbereitungszeit immer noch so ist, dass es Stellen wie dem Chaos Computer Club gelingt, offensichtliche Sicherheitsmängel aufzudecken. Da fragt man sich schon, was passiert denn da eigentlich oben? Wie kann denn das sein, dass das nicht besser durchdacht ist, anders angegangen wird? Wie kann das sein, dass so ein wichtiges Projekt solche Lücken jetzt immer noch aufweist? Und ich bin sehr froh darum, dass Nachbesserungen nochmal jetzt mit Hochdruck erfolgen. Und ich bin sehr froh darum, dass es aktuell noch keine Anzeichen gibt, dass das System weiter großflächig ausgerollt werden soll, weil ich finde, das ist essentiell, dass das behoben wird. Wir werden, solange wir mit diesen Karten hantieren, wir tun uns ja auch in Deutschland mit einer digitalen Identität total schwer. In vielen anderen Ländern kann man alle möglichen Behördengänge mit seiner digitalen Identität machen. Auch das gelingt uns nicht gut. Es gibt die Möglichkeit, beim Perso das zu machen, aber es hat ein Bruchteil der Bevölkerung nur die Möglichkeit, also dass man Dokumente oder dass man digital unterwegs sein kann. Wir sind einfach generell auf dem Sektor noch nicht gut aufgestellt.
Ja, und es ist auch grauenhaft umständlich. Und ja. wenn man dann mal ein konkretes Anliegen hat, dann stellt man fest, ich kann es mit meinem Perso, aber die Behörde kann es nicht.
Genau.
Das nimmt einem natürlich die Lust daran, auch bei sowas mitzuspielen, ne?
Ja, und das macht es einfach auch dann aber schwierig. Also hätten wir eine verlässliche, stabile, gute Identität digital, dann hätten wir viele Probleme jetzt schon nicht, mit denen wir sie uns jetzt rumschlagen, weil ja vieles noch damit zusammenhängt, dass es an Karten hängt und natürlich dann immer die Frage ist, wie komme ich an diese Karte ran? Also wenn ich im Moment als Patient, Patientin, Versicherter, Versicherte irgendwie das über meine Karte nachweise, dass ich das bin, dann kann natürlich immer mit dieser Karte was sein. Also das ist immer die Frage, wie komme ich an eine Versichertenkarte ran, also eine Gesundheitskarte. Wenn Sie Ihre Karte verlieren oder ich meine Karte verliere und bei der Versicherung anrufe und sage, ich brauche eine neue, dann ist natürlich die Frage, wie laufen denn die Prüfprozesse? Also wie leicht ist es, an meine Karte ranzukommen? Können Sie für mich, also ich meine, gut, hört man hoffentlich noch, dass es ein Mann ist und nicht eine Frau, die anruft, aber...
Ja, weiß man heute auch nicht mehr, ne?
Ja. Also die Frage sozusagen, was laufen da für Prozesse? Und das wird immer eine Schwachstelle sein, solange wir das Problem nicht dauerhaft gelöst haben und wirklich mal echte virtuelle digitale Identitäten haben. Und das macht einfach viele Projekte sehr viel komplexer. Aber ich finde das tatsächlich total wichtig und dass jetzt das gelöst wird, bevor es weiter ausgerollt wird. Und solange das jetzt nicht weiter ausgerollt wird, ist in diesen Akten ja nicht besonders viel drin. Insofern bin ich persönlich für mich entspannt und lasse es jetzt erstmal weiterlaufen und gucke mir das an, was kommt. Aber ich finde, es ist im Moment tatsächlich eine Einzelfallentscheidung. Jeder von uns ist unterschiedlich an der Frage, wie wichtig ist mir persönlicher Datenschutz. Es gibt Menschen, die gar nicht in sozialen Medien unterwegs sind, weil sie sagen, das ist nicht kontrollierbar, ich möchte da keine digitalen Spuren hinterlassen. Dann würde ich definitiv empfehlen, das abzulehnen im Moment. Aber es gibt auch Menschen, die natürlich sehr davon profitieren könnten, wenn das endlich funktioniert. Ich sage, wir hatten das schon besprochen, chronisch erkrankt. Ich hatte das im letzten Jahr, als wir noch die alte Architektur der EBA hatten, auch durchaus mit einigen Menschen bei mir in der Praxis durch, von denen ich dachte, okay, die sind chronisch krank, die sind an vielen Stellen behandelt. Die würden total davon profitieren. Also wir haben schon mit der EPA letztes Jahr gearbeitet, wo es noch alles sehr viel umständlicher war.
Mal kurz zwischengefragt, wenn der jetzt, also Sie als Arzt laden da was rein, wenn der jetzt in der Apotheke für die Selbstmedikation was kauft, landet das dann eigentlich auch automatisch in der EPA oder geht das wieder einen anderen Weg und keiner kriegt's mit?
Also im Moment nicht automatisiert. Das würde nur dann reinlanden, wenn der Apotheker denn dann die Karte steckt und das dann hochlädt.
Okay.
Also es gibt für die Prozesse, wo nicht schon ein digitales Rezept ausgestellt worden sind, im Moment keine automatisierten Prozesse, sondern dann sind wir wieder bei manueller Eingabe. Und da würde ich auch vermuten, bei der Apotheke, wenn da gerade wenig los ist, dann kann man das gut machen. Aber wenn da die Hütte brennt, weil ganz, ganz viele Menschen ganz viele Medikamente brauchen, dann fragt man sich schon, okay, werden die das wirklich machen, dass sie dann noch nach der Karte fragen? Und da muss ich auch verstehen, warum soll ich jetzt meine Karte geben? Ich habe doch nur, keine Ahnung, eine kleine Packung Ibuprofen gekauft oder einen Hustensaft oder ich weiß nicht, irgendwie sowas. Dann zu verstehen, dass es sonst nicht in die Karte oder nicht in die Liste reinkommt, ist
Ja. Aber unter Umständen ja ganz wichtig, denn die kleine Packung Ibuprofen hier, jetzt, es kann ja auch noch was anderes sein, gibt ja auch andere Dinge, die frei verkäuflich sind. Und wenn ich mir die in ausreichenden Mengen in verschiedenen Apotheken zusammenkaufe, sagt das unter Umständen für den Arzt auch was ganz Wichtiges aus, was mit dem Patienten sein könnte. Also ich versuche das jetzt nochmal zusammenzufassen. Solange das Ganze noch nicht bundesweit ausgerollt ist, besteht ja eigentlich auch nicht ernsthaft Gefahr, dass irgendjemand an was rankommt, weil ja noch gar nichts in der Akte drin landet. Man kann also erstmal sagen, lass es mal weiterlaufen und wir warten mal ab und entscheiden uns dann, wenn der, wenn das bundesweite Ausrollen kommt. Ich persönlich halte das für einen ganz vernünftigen Weg, weil ich habe ein bisschen die Befürchtung, wenn man nämlich jetzt erstmal sagt, nee, dann muss man ja nachher nochmal aktiv dran denken, das zu ändern. Das tut man im Zweifel nicht und verschenkt dann vielleicht tatsächlich eine wertvolle Chance, auch wenn die Akte, wie wir jetzt gelernt haben, am Anfang noch viele Defizite hat. Es wird sich ja doch irgendwann weiterentwickeln. Und das, was dann mal da ist, das ist auch da. Das muss man auch eine Zeit lang sammeln. Das kommt ja nicht alles von heute auf morgen, die ganze Krankengeschichte von vor 30 Jahren rein. Insofern wäre mein persönliches Fazit, erst jetzt mal zuwarten und wenn sich die Lage ein bisschen beruhigt hat, bis es ausgerollt wird, dann kann man einfach alles laufen lassen.
Wenn man die Information dann verlässlich bekommt.
Podcast genau. Bei uns hören, da kommt die.
Sehr gut.
machen wir auf jeden Fall.
Genau, ich finde, was noch wichtig ist, was man schon wissen muss, ist, dass ja die Krankenkasse auch Daten in die Akte reinstellt. Das heißt, auch wenn die Akte jetzt noch nicht in der Versorgung genutzt wird, gibt es durchaus einen gewissen Datensatz an Informationen, der dann da schon liegt und der natürlich theoretisch gehackt werden kann, wenn denn die EPA da gehackt werden würde. Okay. Also das finde ich noch wichtig, dass man das für sich mit abwägt.
Haben Sie eine Ahnung, was das ist, was die Krankenkassen da reinstellen?
Das sind die sogenannten Abrechnungsdaten. Also das, was an Behandlungskontexten, die Ärzte müssen ja übermitteln, damit sie auch ihre Leistung dokumentieren können, was an Diagnosen behandelt wurde. Und wenn, keine Ahnung, Rezepte ausgestellt sind, auch Heilmittel, also Krankengymnastik oder sowas, das wird schon durch die Krankenkassen dann auch eingestellt. Es sei denn, man kann auch nur dem widersprechen.
Ja, aber dann läuft das natürlich auch wieder dem Sinn zuwider, dass man eine vernünftige Datensammlung hat, ne?
Ja.
Also ein schwieriges Thema. Und jetzt könnten wir noch Wetten abgeben, wie lange es dauert, bis es bundesweit kommt. Aber wahrscheinlich können wir so große Zahlen nicht nennen, ne?
Ja, ich finde es auch schwierig. Es sind ja, da würde ich sagen, schlagen ganz klar zwei Herzen in meiner Brust. Ich finde, das Grundsystem ist total gut und ich würde mich freuen, wenn es zügig und gut in der Versorgung ankommt. Aber nur, wenn es wirklich funktioniert, wenn es sicher ist und nutzbar ist. Und nicht die Versorgung am Ende behindert, weil die Daten so umständlich sind oder man riesige Sorge haben muss, dass es Datenlecks gibt. Das ist weder für den Behandler noch für den Patienten, Patientin schön. Ich möchte nichts in eine Akte reinstellen müssen, von der ich nicht weiß, ob sie sicher genug ist.
Dann drücken wir mal die Daumen, dass die Gematik das alles in den Griff kriegt. Der Chaos Computer Club vielleicht auch mit seinen Hacking-Versuchen nicht mehr weiterkommt. Denn wenn die grünes Licht geben, dann kommen die russischen Hacker auch nicht mehr rein. Das sind so fitte Jungs, die kriegen das auf die Reihe. Und bis dahin müssen wir uns weiter in Geduld üben mit Dingen, die anderswo schon ganz selbstverständlich funktionieren, nämlich mit der elektronischen Patientenakte. Dr. Christina Spörer bei uns im VDK Gesundheitspodcast Stethoskop, Hausärztin. Zwischen Lüneburg und Hamburg im Bundesvorstand des Hausärzteverbands und dort auch in der AG Digitalisierung. Also eine, die sowohl die Patientenseite als auch die Ärzteseite und auch ein bisschen diese Digitalseite kennt. Vielen Dank, Frau Dr. Spörer, für diese Infos. Und ich hoffe, dass auch wenn es nicht so ganz eindeutig ist, wir unseren Hörern eine Gelegenheit geben konnten, ein bisschen vernünftig zu entscheiden, wie sie in Zukunft damit umgehen.
Das hoffe ich auch und vielen Dank für die Einladung.
Mit der Notfallversorgung wollen wir uns im März hier im VDK Gesundheitspodcast Stethoskop beschäftigen. Sie kennen das Problem im Zweifel alle. Die Notaufnahmen sind völlig überlastet. Man sitzt da stundenlang. Viele Leute sitzen auch da, die eigentlich gar nicht in die Notaufnahme gehören, weil die Patientensteuerung vorher nicht richtig funktioniert und keiner so richtig weiß, wo er hingehen soll. Dazu sollte es eigentlich ein Bundesgesetz geben, das da Möglichkeiten vorsieht. Das ist am Bruch der Ampelkoalition letztlich gescheitert. Kommt vielleicht aber, weil sich alle einig sind, ein bisschen später. Bei uns hier im Saarland Da bewegt sich aber auch vorher schon ein kleines bisschen was. Unser Aktionsbündnis Saarland, in dem auch der VDK gut vertreten ist, ist in Gesprächen mit dem Minister. Die Kassenärztliche Vereinigung und auch die Krankenhäuser sitzen gemeinsam an einem Tisch und überlegen, wie wir die Notfallversorgung besser und effizienter organisieren können. Wie das aussehen könnte und wie weit diese Planungen sind, damit beschäftigen wir uns dann im März hier in Stethoskop. Bis dahin, gute Zeit, bleiben Sie gesund und nicht vergessen, drücken Sie auf Ihrer Podcast-Plattform, wo Sie uns besonders gerne hören, das Abo-Knöpfchen, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und wenn Sie übrigens Ideen haben, welche Themen wir im Podcast mal behandeln sollten, dann schreiben Sie natürlich gerne auch Ihre Reaktionen an stethoskop@vdk.de. Bis zum nächsten Mal.